finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Sven Göllner von der BIMANU. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge zum Podcast Wertgeschätzt. Heute wieder mit einer Überraschung. Michael ist nicht dabei, sondern heute ist Thomas Beikheim dabei. Er ist Management-Consultant und gleichzeitig auch Coach für Kunden aus der IT- und Beratungsbranche, aber auch für Unternehmen, die die Digitalisierung auch umsetzen wollen. Und noch viel mehr. Und das kann er jetzt direkt selber erzählen. Herzlich willkommen, Thomas. Es freut mich wirklich sehr, dass wir das geschafft haben und dass du dich bereit erklärst, heute mit uns gemeinsam eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil wir auch in dem gleichen Themenkomplex unterwegs sind. Also herzlichen Dank.
Ja, Sven, vielen Dank und herzlich willkommen auch alle anderen Zuhörer. Ich freue mich, zu dieser Podcast-Folge mich mit dir austauschen zu dürfen, zum Thema Daten und auch andere spannende Themen. Vielleicht ein bisschen zu mir. Du hast da ja ein bisschen Spannung aufgebaut. Bin selber gespannt, was du noch alles aus dem Hut zauberst. Wie du sagst, ich bin eine Managementberatung, war lange in der IT- und Softwareindustrie tätig und habe da das Faible gefunden für Innovation, wie man Technik ganz einfach für Innovation, Verbesserung, Weiterentwicklung als Unternehmen nutzen kann. Und das ist eigentlich so das Steckenpferd, mit dem ich mich dauerhaft beschäftige. Und innerhalb der Innovation, innerhalb der Technik gibt es einen Rohstoff, den ich besonders spannend finde. Da werden wir sicherlich in dieser Podcast-Folge vermehrt drüber reden. Und das ist dieser Rohstoff Daten.
Klasse. Vielen Dank für die Vorstellung. Genau, wir werden gleich in gewisse Teilbereiche auch eintauchen. Aber bevor wir starten, habe ich eine kleine Anekdote und die hat mir dein Sohn Dennis erzählt und das fand ich ganz interessant. Du stehst im Guinness-Buch der Rekorde. Last. Kannst du, also will da gar nicht so tief einsteigen, aber zumindest dass wir mal ganz kurz drüber sprechen. Vielleicht kannst du mal ein, zwei Sätze fallen lassen und dann gehen wir sofort auch in unsere Themen rein.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist, aber es war vor einiger Zeit, als ich in der Unternehmensleitung war und wir hatten ein großes Systemhaus und dort gab es einige Veränderungen, erst eine Umorganisation und dann eine Fusion. Und wir standen vor der spannenden Frage. Wir waren dann damals auf über 1000 Berater angewachsen. Wir standen vor der spannenden Frage, wie kann man deutlich machen, was 1000 Menschen erreichen können? Und wir hatten ganz clevere Marketingleute, die dann auf die Idee kamen, wir bauen mit 1000 Leuten zusammen etwas aus Lego. Und wir bauen nicht nur etwas aus Lego, sondern wir bauen eine Brücke, die über einen realen Bach führte. Und am Ende dieses Events musste dann jemand über die Brücke gehen und die Stabilität testen und nachweisen, dass diese Brücke begehbar war. Ja, und das waren circa, es waren dann nicht alle da, ich sag mal 800, 900 Leute, die eine begehbare Lego-Brücke in einer bestimmten Zeit gemacht haben und das kam dann sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Und das Spannendste für mich einfach an diesem Thema, neben der Tatsache, dass das exakt vorgeplant war, es gibt ja so Lego-Ingenieure, die das alles planen und wie beeindruckend das ist, wenn so viele Menschen etwas gemeinsam entstehen lassen in relativ kurzer Zeit. Das Faszinierende für mich war, weil es eben eine Fusion und sehr viel Veränderung waren. Wir haben sehr viel Geld ausgegeben für Marketing und andere Themen. Aber in den ein, zwei Stunden, ich glaube, es war in München im Stadtbad, waren drei Radiosender, eine Fernsehstation und ich weiß nicht, wie viele Zeitungen da und haben darüber berichtet. Also so erschafft man Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, ach Gott, das muss jetzt 15 Jahre oder mehr her sein, ja.
Ja, hast dich aber nicht viel verändert. Ich habe heute noch das Foto gesehen. Ja, danke schön. Also ganz, ganz nettes Thema. Ja, wir haben aber auch noch zwei fachliche Themen nochmal mitgebracht und die finde ich wirklich sehr spannend. Es gibt zum einen das sogenannte Data Value Thinking. Wir dürfen ja auch an diesem Netzwerk teilnehmen und ich fand die Grundidee, wo wir uns damals auch kennengelernt haben, wirklich spannend, dass ihr auch nochmal aus strategischer Sicht Kunden oder Unternehmen helfen wollt, diese ersten Schritte zu machen. Und das stellen wir ja genauso fest, dass dieser Weg, wirklich eine Datenstrategie zu etablieren, nicht ganz einfach ist. Und da hilft ihr ja den Unternehmen. Und ihr habt ja gemeinsam ein Framework entwickelt für die Datenstrategie und auch praktische Umsetzungsschritte oder Punkte. Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen, was das Konzept dahinter ist und vielleicht auch mal auch auf die Partner, also was ist die Grundidee von Data Value Thinking und vielleicht am praktischen Beispiel mal erzählen, welchen Mehrwert eigentlich die Kunden dadurch haben, wenn sie so ein Konzept oder so ein Framework dann auch für sich einsetzen.
Der Werkstoff Daten für Wert und Wachstum.
Die Analyse.
Data Value Thinking. Wie du eingangs sagtest, beschäftige ich mich sehr stark mit dem Thema Digitalisierung oder auch schon länger, wie kann ich IT-Technologie für Veränderung, für Innovation nutzen. Und wir kennen alle die Digitalisierungswelle. Eigentlich ist sie ja schon wieder so am Abebnen, aber vor 2-3 Jahren, noch vor Corona, war so eine gewisse Enttäuschung zu spüren. Also viele Unternehmen, insbesondere auch Mittelständler, hatten investiert, hatten Themen aufgebaut, entweder mit Prozessveränderungen im Rahmen der Digitalisierung oder auch BI-Systeme. Und so ein bisschen war ja so eine erste Enttäuschung, wie man sie immer bei technischen Innovationen spürt. Ich sag mal so, dieser Realitätscheck, der dann kam. Und dann gab es wahnsinnig viel Umfragen, was denn da alles so los ist, wie das dann so Strategieberater immer machen. Und viele dieser Umfragen endeten dann so mit etwas, ja, man braucht eine Digitalkultur, man braucht eine Datenkultur. Und das war so der Moment, wo auch einige Kunden mich angesprochen haben und Jörg Lehmann, mit dem ich das zusammen entwickle, die gesagt haben, ja, verstehe ich, dass das auch eine Kulturveränderung ist, aber wie mache ich das denn? Und das war so die Ursprungsidee von Data Value Thinking, wo wir dann gesagt haben, naja, okay, was kann man denn dann machen? Und haben eben begonnen, Workshops zu entwickeln. Wir nennen es ein Methoden-Framework, ein Methoden-Rahmenwerk, wo wir ganz einfach im ersten Schritt Kunden einfach die Bedeutung, die Relevanz von Daten näher bringen wollen.
Aber auch Impulse, dazu, ne? Ihr setzt auch Impulse, Beispiele.
Genau.
Ne?
Ja. Genau, also im ersten Schritt war es wirklich, dass wir Daten näher bringen wollten und haben dann dazu Kreativtechniken genutzt. Kreativworkshops, ein ganz bekannter Workshop ist, dass wir so alle Begriffe, die man aus der Datenwelt kennt, auf einer Karte zusammengefasst haben, die dann wie eine große Karte, wie ein Spielbrett, so je nachdem, wie viele Teilnehmer dabei sind, 2x5 Meter in einen Raum gestellt wird, in Klammern inzwischen auch virtuell, aber in einen physischen Raum gestellt wird und die Teilnehmer entdecken diese Karte, entdecken die Datenwelt und passen diese Karte aber auf das Unternehmen an. Also sie entdecken diese Datenwelt nicht generisch, sondern es ist die Datenwelt des Unternehmens. Und bei dieser Entdeckungsreise erforschen sie auch, was man denn machen könnte. Was könnte man noch mehr machen mit Daten? Und das ist das eigentlich Spannende dabei, dass es eine Varianz hat von wirklich sehr großen Themen, aber oftmals auch sehr viel kleinen Themen, wo man dann sagt, Abteilung A hat ja, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, in einem großen Immobilienunternehmen, mit dem wir das gemacht hatten, wo so die verschiedenen Bereiche des Facility Management zusammen waren. Und die hatten eine für mich spannende Herausforderung. Dieses Unternehmen hat, ich weiß nicht, 30.000 Wohnungen oder so, also eine Vielzahl von Wohnungen. Und die müssen wirklich koordinieren, wie im Herbst das Laub abgefahren wird, weil es sind Unmengen von LKWs. Und das ist eine logistische Herausforderung, die gemeistert werden muss irgendwie, um in der Großstadt nicht auch mit den ganzen LKWs ja im sozusagen Staus zu verursachen oder weitere Staus, muss man ja sagen. Und dann kam heraus, dass in einer anderen Abteilung es ein Baumkataster gab, wo sozusagen jeder Baum, der irgendwie auf den Grundstücken den Objekten vorhanden war und ja, dort vor Ort, ach, 1 und 1 macht 3, ja, dann führen wir die Daten einfach zusammen. Man kann aus dem Baumkataster ableiten, wie groß der Baum ist. Das kann man hochrechnen, wie viele Blätter es gibt. Und dann kann ich eine Disposition und dann kann ich eine LKW-Route machen und kann genau planen, wie viel LKW ich brauche und wie der LKW fährt, um dann das Laub aufzusammeln. Und das ist ein Rieseneffekt, was man dann mit Daten im praktischen Leben machen kann. Und daher auch der Begriff Data Value Thinking. Es geht um Daten. Es geht darum, Daten zu denken, was man damit machen kann. Es geht darum, Value, also aus den Daten Wert zu kreieren. Und es steckt auch ein bisschen was von Design Thinking drin, weil wir viele der Methodenbausteine aus dem Design Thinking verwenden und so ein bisschen auf Daten umwandeln.
Ja, ich finde, das Beispiel, was du auch gerade genannt hast, ist ja sehr praktisch veranlagt und es ist greifbar. Und das ist das Schöne daran, an eurer Methode und an eurem Vorgehen, dass dann auch Nicht-ITler dem Thema auch näher, also immer näher rankommen. Und ihr räumt, finde ich, endlich mit diesen Buzzwords auf und nimmt den Leuten auch die Angst. Das ist ja ganz wichtig. Also man ist ja überfordert. Ich sehe das ja auch, was momentan am Markt passiert. Es kommen immer mehr Softwareanbieter an den Markt, die ja auch wichtig sind. Aber es ist doch für den Unternehmer oder für das Unternehmen immer schwieriger einzuschätzen, welche Softwareapplikationen sind denn für mich geeignet, um solche Fragestellungen auch zu lösen. Und ich bin genau der gleichen Meinung wie du. Wir müssen von oben gucken und aus der Fachlichkeit heraus die Anwendungsfälle erstmal spezifizieren und bestimmen. Und wenn das erstmal so greifbar ist, wie du das gerade genannt hast, dann macht man den nächsten Schritt und überlegt, wie kann denn so eine technische Anbindung oder Realisierung erfolgen. Und sind für mich in diesem Framework elementare, wichtige Punkte, die man angehen kann, später auch dann entsprechende Projekte rauszuziehen, Aufwandsschätzungen auch vorzunehmen. Also bildet ja letztendlich die Grundlage, um auch solche Projekte erfolgreich umzusetzen. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig, weil man kriegt das ja auch gar mit in den größeren Konzernen, die da jahrelang an solchen Themen arbeiten, aber eigentlich den Erfolg gar nicht schaffen, weil einfach am Anfang zu groß gedacht worden ist und man sich dann halt vielleicht auch verrennt. Und das finde ich, ist immer ein schönes Beispiel, wie erfolgreich das auch sein kann. Und ich habe ja auch die Bilder gesehen von euren Kunden. Die sind ja auch wirklich mit Leidenschaft dabei. Also ihr bringt das ja wirklich mit einer Landkarte dabei, die auch also einfach das Ganze auch auflockert. Und das finde ich einfach positiv. Und man ist weg vom Trocknen, ne?
Genau, man ist weg vom Trocknen. Und unser Anspruch ist die Praktikabilität, die Handhabbarkeit. Wie du sagst, es geht darum, diese Landkarte zu entwickeln. Diese Landkarte entwickelt auf der einen Seite Ideen, kleine und große. Sie weist auch auf Strukturprobleme hin. Etwas, was einfach Leute erkennen müssen. Beide Seiten, sowohl die Fachabteilung als auch die IT-Abteilung. Es gibt beispielsweise eine Übung, die nennen wir Datentöpfe. Was steckt dahinter? Fachabteilungen denken durchaus heute in Daten, verwenden aber oftmals IT-Systembegriffe. Und jetzt entsteht Verwirrung. Beispielsweise Kundendaten. Sagen die wenigsten Unternehmen, ja, da müssen wir mal die Kundendaten analysieren, sondern dann wird der Begriff des CRM-Systems verwickelt. Also dann schauen wir mal HubSpot, Siebel, SAP, whatever. Es sind aber nicht alle Kundendaten da drin, sondern jetzt wird sozusagen der IT-Begriff als Synonym für den Begriff Kundendaten verwendet. Und jetzt entsteht natürlich Verwirrung zwischen IT-Abteilung und Fachabteilung. Wir gehen dann so vor, es gibt eine Übung, das ist eine meiner Lieblingsübungen in diesem Workshop, dass die Fachabteilungen definieren können müssen, welche Datentöpfe sie in ihrer täglichen Arbeit verwenden. Und dann kriegen sie wirklich so Plastiktöpfe, die auf der Karte physisch positioniert werden. Und wenn eine IT-Abteilung sozusagen den gleichen Datentopf verwendet, dann werden die ineinander gesteckt und es entstehen Türme. Bei einem Kunden war es dann so schön, hinterher kam der Vorstand, dem wurde sozusagen die Landkarte präsentiert und er kam rein und sagte, sagen Sie nichts, die Töpfe ist meine Aufbauorganisation. Da wussten wir natürlich gleich, was eines der Probleme war. Da hatte jede Abteilung sein, auch da kam dann raus physisch sein IT-System. Also Praktikabilität ist wichtig, die Grenze zwischen Fachabteilung und IT aufheben und das Ganze wirklich die Zielsetzung zu haben, in ein, maximal zwei Tagen sozusagen diese Landkarte, diese Orientierung und eine Action Map stehen zu haben. Also kein Strategieprojekt, 5 Jahre Architektur aufbauen oder. In Klammern, das kann manchmal später noch erforderlich sein. Aber sofort sozusagen rauszugehen und zu wissen bei den Actions, was sind wirklich große strukturelle Themen, die man ganz einfach angehen muss? Und was sind die kleinen Quick-Wins, die jedes Unternehmen braucht?
Struktur- und Strategie-Hacks.
Ich habe mich wiedergefunden. Natürlich auf einer anderen Detailebene. Also insbesondere, wenn wir solche Business-Intelligence-Projekte durchgeführt haben. Selber, wo ich das auch noch gemacht habe, dann ist es sehr, sehr schnell, dass Fachbereiche die Namensgebung mitgeben. Also im BI-Umfeld gibt es bestimmte Modellierungstechniken. Da werden, es wird, um Kundendaten nachher bereitzustellen, eine Kundendimension gemacht. Dann wird nachher Kennzahlen werden in Faktentabellen abgelegt und nachher übernimmt der Fachbereich genau diese Begrifflichkeiten, kennt aber die Methode dahinter nicht. Und dann fängt die Kommunikation an. Und man redet manchmal auch in diesen Terminen vorbei. Die Anforderungen werden gar nicht so richtig verstanden. Also Fachbereich versteht IT nicht und umgekehrt. Und IT denkt sich, ja gut, die Fachbereiche geben das ja schon mit und damit kann ich arbeiten. Und das ist ganz wichtig, dass dieser Sprachgebrauch von Anfang an, finde ich, auch geklärt werden muss. Also im Projekt muss mit als Arbeitspaket mit reingenommen, eine Sprache zu finden und auch aufzuklären. Ganz, ganz wichtig, weil sonst hat man nachher ein Durcheinander und kriegt dann auch einfach bestimmte Themen auch gar nicht gut umgesetzt. Ne? Weil beide Parteien, das stellt man ja immer wieder fest, sind schwierig zusammenzuführen. Und das ist aber auch einer der Gründe, warum das vielleicht auch manchmal nicht klappt und später auch zur Frustration führt auf beiden Seiten. Und deswegen fand ich den Punkt, den du eben gesagt hast, natürlich auf einer höheren Blick von oben schon ganz wichtig, mal zu gucken, wie ist denn überhaupt der Sprachgebrauch untereinander.
Ja, und da hilft auch wieder diese Analogie der Karte, die wir ja verwenden, weil jeder akzeptiert bei einer Analogie, dass es keine hundertprozentige Exaktheit gibt. Und das ist oft auch das Thema, natürlich ist, wenn wir mit der Fachabteilung erläutern, was KI ist, dann ist das auf einer höheren Ebene. Ja, ein KI-Professor wird mich wahrscheinlich schütteln, weil es nicht exakt ist, wie dann es dort erläutert wird. Aber es geht ja um das Grundverständnis. Und für mich war so ein schönes Erlebnis bei einem Workshop, an dem der CIO am Anfang sehr skeptisch war. Er hatte jetzt Sorge, dass er erstens 100 neue IT-Projekte als Auftrag am Ende bekommt. Er hatte Sorge, dass sozusagen seine IT-Strategie evaluiert oder gar hinterfragt wird. Er war extrem skeptisch und es wäre auch einer der Typen, dem Exaktheit sehr wichtig ist. Und er hatte auch vor dem Workshop in seinem Büro im Hintergrund, ihr kennt das, das Datenfunktionsmodell ausgedrucktes Unternehmens an der Wand hängen. Und der Erfolgsfaktor war, als ich ihn 3 Wochen später besucht habe, hatte er das durch ein Bild der Karte ausgetauscht, indem er sagte, jetzt habe ich endlich etwas, wo ich meinen Fachabteilungen erklären kann, wo ich genau bin und wie die Zusammenhänge sind. Und das war ein schönes Erfolgserlebnis auf jeden Fall.
Das ist ja genau das Ergebnis. Letztendlich habt ihr die Orientierung gegeben und dadurch ist halt auch ein kultureller Wandel entstanden. Also man hat es ja auch angenommen. Das ist ja das Positive daran, dass dann aus diesen Ergebnissen oder die Zusammenarbeit letztendlich auch Fortschritte entstehen. Weil ich kann mich auch noch erinnern, beim großen Projekt aus einer Bank heraus und ich bin unten dann zur IT-Abteilung gekommen. Ich war diesmal im Fachbereich und die hatten meterlange Datenmodelle aufgezeichnet. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das waren 1200 Tabellen. Die haben die alle ausgedruckt, wie die miteinander, das unglaublich, da hat ja keiner mehr einen Überblick. Und dann würde natürlich so eine Geschichte oder so ein Ansatz natürlich auch helfen, das Verständnis auch. Also gerade für die Mitarbeiter, die neu in so ein Projekt reinkommen oder in so ein Thema, einfach mal mitzugeben und zu sagen, das ist die Ausgangsbasis, statt sich wieder in den Details zu verlieren. Weil wenn ich anfange, in diesen technischen Sprachgebrauch mich zu bewegen, das versteht nicht jeder. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Und das ist ein wichtiger Faktor bei Kulturveränderung, Orientierung, Kommunikation, wo bin ich und sozusagen die Aktivitäten, die ich natürlich machen muss, große als auch kleine, immer in einem Kontext darstellen. Und deswegen reden wir im Data Value Thinking eben immer von zwei Dingen. Orientierung ist das erste, Orientierung geben, schnell, pragmatisch. Und das zweite dann natürlich, wenn ich von den Daten aus denke, Lösungen für Managementprobleme zu finden. Ne? Weil das ist der Data Value, das ist der Anspruch, wenn ich Daten benutze in der Analyse oder im operativen Prozess, dass ich Managementherausforderungen, Unternehmensherausforderungen besser, schneller, effektiver, effizienter lösen kann. Und also das sind die zwei Elemente von Data Value Thinking, Orientierung geben und mit einer bestimmten Methodenherangehensweise, dass ich in einer bestimmten Datenstruktur denke, dann Management-Herausforderungen lösen kann.
Und vorhin hast du auch nochmal einen Punkt genannt, die meisten sträuben sich ja deshalb davor, weil sie Angst haben, da kommen jetzt noch mehr Projekte auf sie zu. Und euer Ansatz ist ja genau wie bei uns auch. Wir wollen ja gar nicht den Big Bang machen. Die meisten haben ja auch nicht die Zeit. Also woher kommt das denn? In der Regel kommt das ein ERP-System. Das wird über Monate lang eingeführt und bindet natürlich in dem Unternehmen viele Ressourcen, fachlich sowie technisch. Und dann ist man halt der Meinung, wenn wir mit unserem Themengebiet um die Ecke kommen, jetzt kommen die nochmal mit so einem dicken Hobel. Und da müssen wir wirklich immer noch Aufklärung arbeiten, leisten und sagen, nein, das ist nicht der Fall. Lasst uns doch das große Ganze mal überblicken und dann Teilaspekte, die euch jetzt in dem Moment sehr, sehr wichtig sind, rauspicken und die setzen wir um. Das bedeutet nicht, dass wir da ein halbes Jahr oder drei, vier Monate dran sind, sondern relativ schnell diese sogenannten Quick Wins dann auch bekommen. Wichtig ist aber, dass man diese Elemente später aber auch zusammenführen kann, damit man halt auch eine einheitliche Datenbasis hat oder eine Konsolidierung. Und das ist ja auch der Ansatz, den ihr ja auch verfolgt. Und habt ihr, wenn entsprechende Anwendungsfälle entstehen, habt ihr auch ein entsprechendes Partnernetzwerk. Kannst du da mal kurz drauf eingehen, welche Partner ihr in den Bereichen habt und wie dann so eine Zusammenarbeit für den Kunden aussehen kann?
Vom Datenchaos zum Datenschatz. Der Weg.
Naja, also das Partnernetzwerk ist eigentlich entstanden im ersten Schritt, weil unser Anspruch Praktikabilität war, dass wir auch Lösungen haben, die wir schnell dem Kunden zeigen können. Also wir hatten eine gewisse Phase, beispielsweise sehr viel Workshops im Immobilienbereich. Und zu der damaligen Zeit war, oder ist eigentlich immer noch, das Thema Smart Building, Gebäudesensorik extrem wichtig. Und da kann man natürlich wahnsinnig viel Ideen entwickeln. Und dann ist aber immer so diese Fragestellung, ist das jetzt das nächste Gigaprojekt? Ne? Und dann haben wir eben einen Partner gesucht, dem wir gesagt haben, wir wissen, dass ihr wahnsinnig schnell seid, dass ihr wahnsinnig pragmatisch seid. können wir mehr oder weniger ad hoc eure Lösung, wenn es notwendig ist, in den Workshop einfließen lassen. Das war so der erste Sprung. Und dann kam ein Austausch mit entsprechenden Lösungsanbietern. Und eigentlich haben wir dann gemerkt, dass die Interessenslage bei diesen Lösungsanbietern und unserem Methodenrahmen identisch ist. Es geht am Ende, wie du ja auch schon gesagt hast, darum, dass auch ihr als Lösungsanbieter dem Kunden letztendlich das Thema Daten nahebringen wollt, müsst, damit er eure Lösung entsprechend einsetzt. Und diese gemeinsame Interessenslage haben wir dann eben damit genutzt, dass wir Anbieter eingeladen haben, diesen Methodenrahmen mit uns gemeinsam weiterzuentwickeln, einfach ihre Praxisbeispiele reinzubringen, auch ihre Praxiserfahrungen. Und aus dem Netzwerk und aus diesem Austausch ist dann auch entstanden, dass diese Anbieter teilweise inzwischen gemeinsame Produkte entwickeln, dass diese Anbieter gegenseitig sich positionieren, weil sie sich ergänzen. Die Gemeinsamkeit der Anbieter ist, dass sie alle ein sehr datengetriebenes Geschäftsmodell haben. Also sie beschäftigen sich im Kern mit Daten. Es ist entweder im Bereich der künstlichen Intelligenz, es ist entweder im Bereich der Sensorik oder Bimano ist ja auch Mitglied in diesem Netzwerk. Es ist im Bereich des Data Warehousing, der Datenauswertung. Und da befruchtet sich das Netzwerk gegenseitig und entwickelt so die Erfahrung, den Methodenrahmen weiter im Sinne des Kunden. Wir tauschen uns auch mit Beratern aus. Es gibt auch erste Gespräche mit der ein oder anderen Unis. Und last but not least, aus diesem Netzwerk heraus bringen wir auch immer wieder Kunden zusammen, die sich dann auch zu bestimmten Themenstellungen austauschen, bestimmten Management-Herausforderungen und was diese Herausforderung denn mit dem Thema Daten zu tun hat. Und so entsteht ein Kreislauf aus Kunden, Anbietern, Data Value Thinking als Methodenrahmen, der hoffentlich das Thema Daten weiter in die Unternehmenslandschaft reinbringt.
Nee, also auch wir lernen immer sehr, sehr viel, weil wir können auch da mal über unsere Antenne rangucken. Also ich finde, es entstehen ja so sogenannte Fokusgruppen für spezielle Themen und dann kriegt man halt auch mal von den anderen Partnern, aber auch durch eure Kunden einfach nochmal selber neue Einblicke, die man natürlich wieder verwerten kann, reflektieren kann. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Wir würden in den Shownotes auf jeden Fall verlinken zu euch, Data Value Thinking, damit man sich auch mal das Framework in Ruhe angucken kann. Das ist ja bei euch auf der Webseite sehr, sehr gut auch nochmal erklärt. Und weitere Informationen stehen dann halt nachher auch nochmal. Aber ein Punkt, jetzt kommen wir mal zum praktischen Thema, wo wir auch zusammen jetzt gerade dran arbeiten. Wir sehen ja gerade neben dem Krisenmanagement, wo die Unternehmen ja auch gerade dran sind, dass das Thema Nachhaltigkeit, also es gibt ja das sogenannte ESG, und das ist ja zumindest jetzt auch Herausforderung und Chance zugleich. Vielleicht können wir auch dann die Brücke zeigen zu Data Value Thinking. Wir haben ja da einige Punkte identifiziert, wo jetzt der Mittelstand, aber auch natürlich die Konzerne Schwierigkeiten haben oder Herausforderungen haben. Also ich nenne mal ein paar Stichpunkte und dann würde ich sagen, wir diskutieren mal das Ganze. Wir haben das Thema Lieferketten gesetzt. Verwerfungen zum Beispiel in der Rohstoffversorgung. Die ganzen gesetzlichen Vorschriften bei CO2-Berechnung und Energie. Auch ein Thema ist ja die Fremdkapitalbeschaffung. Das heißt, das Rating hat neuerdings auch nochmal Auswirkungen auf das Unternehmen, wenn zum Beispiel Energiedaten nicht in einem System erfasst sind. Dann natürlich diese ganzen volatilen Preise, die wir gerade erleben im Bezug der Energiekrise. Und dann haben die Unternehmen natürlich die Schwierigkeiten, ad hoc zu reagieren, Daten zu konsolidieren und bereitzustellen. Also siehst du, es ist ein breites Feld und da sind wir gerade dran. Wie geht ihr im Rahmen von Data Value Thinking mit speziell diesem Thema ESG gerade um? Und wie empfiehlt ihr das den Kunden?
Wertgeschätzt. Ab zum Neustart.
Der Tipp des Tages.
Naja, vielleicht eine Anekdote wieder zu Anfang. Ich hatte bei einem meiner Kunden, hat die Unternehmensleitung eine Klausurtagung zum Thema ESG Nachhaltigkeit gemacht. Hatte ursprünglich mit Data Value Thinking gar nichts zu tun. Ich war aber als Moderator eingeladen. Und dieser Kunde hatte eine Nachhaltigkeitsmanagerin eines Konzerns da. Es war ein extrem spannender Workshop. Die hat dann erklärt, was so auf Konzernebene passiert, auch all die Trends, die jetzt kommen, auch die Gesetzesvorschriften. Das Ganze ist, glaube ich, 1,5 Jahre her. Stand also ziemlich zu Anfang. Und in dieser Klausurtagung hat der Kunde dann, wie man das so macht, was bedeutet das für mich und was können wir machen, wo legen wir die Schwerpunkte fest. Und am Ende des Workshops, wo sich natürlich der Aufregungs- und der Grad der Diskussion immer mehr heißer geredet hat, was alles zu tun ist und wie schwierig das ist, Lieferkettengesetz und, haben sie alle ihre Maßnahmen und Aktivitäten und Stoßrichtungen entwickelt. Und dann wurde diese Nachhaltigkeitsmanagerin gefragt, wie das auf sie wirkt. Sie hat diese ganze Zeit den Workshop beobachtet. Und wie gesagt, der Kunde war extrem angespannt und kommt, oh, das ist komplex und das ist schwierig und wie gehen wir das Ganze an? Und dann sagte die Nachhaltigkeitsmanagerin, naja, was ich empfehle, schauen Sie sich als erstes Ihre Daten an. Weil egal, was Sie im Nachhaltigkeitsbereich machen, Sie müssen es hinterher immer nachweisen, Sie müssen es berechnen können. Und Ihre Datenbasis ist extremst wichtig. Sie müssen von den Daten ausgehen. Und dann lehnte der Kunde sich zurück und sagte, ach, das ist gut, da wissen wir, wie das geht. Wir haben Data Value Thinking. Das war für mich ein schöner Moment. Aber das war auch dann wieder so der Initiator, dass wir aus Data Value Thinking Sicht gesagt haben, okay, wenn unser Anspruch ist, dass man Management, Aufgaben, Herausforderungen mit der Datenbrille gut lösen kann, besser lösen kann, effizient lösen kann, wie würden wir das denn dann angehen? Und haben dann entsprechend uns angesehen, was kommt denn da alles? Und unseren Methodenrahmen sozusagen auf dieses Fachthema ESG gekippt, auch mit Nachhaltigkeitsspezialisten zusammen, wieder mit den gleichen Zielen. Orientierung, was will ich denn eigentlich? Wie ordne ich das ein? Welche KPIs will ich mir selber geben? Und dort sozusagen die gleichen Methoden drauf angesetzt, dass wir sagen, mit entsprechenden schnellen, fokussierten Workshops Orientierung schaffen, Ziele setzen, Datenabhängigkeiten zeigen, um dann, wir nennen das Daten und Taten, nicht nur zu messen, des Messens willen, sondern auch wirklich das Sinnvolle zu tun.
Ja, und das stellen wir ja auch fest. Die Unternehmen haben ja wirklich viel an Informationen, wissen aber wirklich nicht, wie die orientieren müssen und wie der erste Schritt. Und das, finde ich, ist eigentlich die beste Ausgangslage, die wir auch haben. Was wir machen, wir haben ja das Thema ESG sehr ausgiebig bearbeitet. Wir haben in den Shownotes, verlinken wir das auch, ein White Paper erstellt, relativ groß. Und da kann jeder Interessierte sich mit beschäftigen. Da wird das Ganze erstmal fachlich betrachtet, aber auch immer in dem Kontext Daten. Also was sind denn Schritte in den einzelnen Bereichen, wie gehe ich voran? Und das können wir gerne bereitstellen. Das würden wir bei euch entsprechend auf der Webseite nochmal hinterlegen. Kontaktdaten von dir legen wir ja auch nochmal ab. Und dann haben wir, glaube ich, einen guten Ansatz, zu sagen, wer sich mit den einzelnen Kernthemen da beschäftigt, kann gerne auf euch zukommen oder auf uns. Und dann würden wir einfach mal auch gemeinsam diese Thematik besprechen und vielleicht auch diese Methodik, die du ja auch an einigen Beispielen jetzt auch genannt hast, ganz individuell auf das Unternehmen auch mit anbringen.
Genau, gerne. Was vielleicht noch wichtig ist zum Abschluss, du sagtest, die Unternehmen haben die Daten. Ja, aber die Daten, die ich für ESG und inzwischen auch für immer mehr andere Herausforderungen brauche, kommen, wir nennen das, aus verschiedenen Datenwelten. Was ist damit gemeint? Wenn wir über Daten reden, auch in vielen BI-Projekten, in vielen Data Warehouse-Projekten, fokussieren wir uns als Unternehmen relativ häufig auf die kaufmännische Datenwelt, die sehr gut erfasst ist. Die ERP-Daten, die CRM-Daten, was ich da so alles habe. Ich habe parallel, was ich immer die technische Welt nenne, das ist die Produktionsumgebung, das ist bei Gebäuden die Gebäudesensorik, das sind, wenn ich ein Automobilhersteller oder Automobilzulieferer bin oder ein Maschinenbauer, dann sind das die Maschinenbaupläne, die Samples. Und das Spannende ist, dass in ESG die Vielzahl der Daten, die ich brauche, in dieser Welt liegen. Lieferkettengesetz. Ich muss also wissen, wer meine Lieferanten sind, welche Bauteile er liefert. Und jetzt kommt die nächste Stufe. Diese Informationen sind entweder technische Informationen oder sind qualitative Informationen, beispielsweise Zertifizierungsaudits innerhalb der Lieferkette, die ich nachweisen muss. Und das ist eines dieser Themen, das zu erfassen, wie schaffe ich da jetzt auch die richtige Balance? Ich kann mir natürlich vorstellen, dass ich meine gesamte Lieferkette mit Sensorik vollkommen automatisch überwache, dass da auch nichts passiert. Es ist aber kostenmäßig und auch technisch nicht praktikabel. Also wie verwende ich hier die richtige Balance? Und das ist eben der Anspruch. Und da gefällt mir auch Data Value Thinking, die auf der einen Seite sozusagen in den Managemententscheidungen und Vorgehensweise diese Balance und Praktikabilität reinbringen kann. Und auf der anderen Seite Werkzeuge wie Bimano, die wir brauchen, die dann genauso praktikabel das umsetzen, wie du gesagt hast, schrittweise ausbauen, Daten aus verschiedenen Welten sich zusammensuchen. Das ist das Spannende und das ist das Elementare, was bei ESG Nachhaltigkeit gebraucht wird, wie wir es auch in dem von dir erwähnten White Paper dargestellt haben und kurz zusammengefasst haben, als auch darüber hinaus bei all den Themen, die so die Unternehmer und Unternehmerinnen derzeit bewegen.
Jetzt abspeichern.
Das Fazit. Was man natürlich auch nochmal mitgeben kann, wenn man sich dem Thema ESG nähert, das ist ja nicht nur dem Thema geschuldet, sondern wenn ich anfange, Daten zu erfassen, aufzunehmen, zu konsolidieren, in den Bereichen, die du eben genannt hast, dann habe ich natürlich auch eine Möglichkeit, ganz klassisch meine Geschäftsprozesse dadurch auch zu analysieren und da auch meine Mehrwerte zu ziehen und auch Verbesserungen herbeizuführen. Also eigentlich ist das sogar eine Möglichkeit der Unternehmenssteuerung, strategische Ausrichtung oder auch sogar die Daten dann zu nutzen, um zukünftig neue datengetriebene Geschäftsmodelle. Also ich finde, das ist keine Einbahnstraße, nur weil es dem ESG folgt, sondern als Unternehmen kann ich wirklich in eine Richtung gehen und sagen, das ist vielleicht eine Ausgangsbasis, um wirklich mit den Unternehmensdaten auch erfolgreich zu sein. Wir wissen, die großen Amazon und Co. machen das ja alles, aber der Mittelstand ist da leider noch nicht so weit. Aber das wäre eine Basis, zu sagen, wir machen da was und wir können ja auch da zum Beispiel Energiepotenziale heben und auch da in die richtige Richtung laufen. Also es gibt ja genügend Ansätze, dass man sagt, wir picken uns was raus und irgendwann gibt es das Gesamtbild. Also wir sind ja auch in einem Beispiel drin im Bereich Energiemanagement. Das ist da nicht mitgetan, nur Grunddaten aufzunehmen mit Sensorik, mit Strom, Wasser oder Fernwärme beispielsweise, sondern nein, da spielen die kaufmännischen Daten auch eine Rolle. Da sind die Kundendaten drin, da sind aber auch die Abrechnungsdaten der Stadtwerke. Und wenn wir später auch wieder bei dem Thema Machine Learning sind, kann es sogar so sinnvoll sein, Wetterdaten mit reinzunehmen oder auch weitere Maschinendaten, um halt in die vorausschauende Wartung reinzukommen oder um Stromspitzen zu ermitteln. Also man sieht, die Datengrundlage kann für vieles eine Ausgangsbasis sein. Die Unternehmen müssten nur einfach anfangen. Und daher finde ich den Ansatz, den ihr verfolgt, genau richtig und der ist sehr praxisorientiert, um die ersten Schritte zu gehen. Und das muss man jetzt nicht mit einem großen Invest, sondern man nähert sich häppchenweise an die Thematik und kann ja ganz gezielte Herausforderungen damit auch erstmal lösen und weiter ausbauen.
Genau. Und wobei auch jetzt, wenn wir uns auf den Mittelstand fokussieren, was mich immer sehr bewegt, ist, was bedeutet denn ESG? Also Environment, Social, Governance. Es geht ja darum, das Unternehmen nachhaltig aufzustellen, wobei nachhaltig in zwei Richtungen geht. Die Governance, also das Unternehmen selber, hat einen langen Bestand, als auch es integriert sich in die Gesellschaft und ist seiner Umwelt- und gesellschaftlichen Verantwortung gerecht. Themen, die der Mittelstand in Deutschland eigentlich schon immer gemacht hat. Also wenn der klassische Mittelstand das Familienunternehmen in der dritten, vierten Generation ist, es gibt nichts Nachhaltigeres in dem Unternehmensbestand. Und wir wissen, dass viele dieser Unternehmen stark integriert sind in die Gemeinde, in die Kommune, langfristige Verbindung zu den Mitarbeitern, ihren Familien haben. Das heißt, der deutsche Mittelstand, wenn wir die Ursprungsziele des ESG nehmen, sind die meisten Unternehmen eigentlich inhaltlich sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, sie können mehr tun im Bereich Klima, Ressourcenverbrauch, aber auch da sind viele schon dran am Arbeiten. ESG hat aber zwei Teile. ESG hat nun mal den einen Teil, der das Tun ist, die Taten. Und es ist das zweite auch, das entsprechend zu berichten und zu dokumentieren. Und das sind die Daten. Und da denke ich, kann der Mittelstand viele Unternehmen sich viel, viel besser darstellen mit dem, was sie sowieso schon tun, indem sie es entsprechend aufbereiten. Und diese Darstellung, da musste man ja auch, das wird auch in dem White Paper ausgeführt, ist ja nicht nur etwas im Bereich Marketing, sondern es ist inzwischen so, dass Banken bei Finanzierungen ESG-Themen mit berücksichtigen müssen und teilweise sogar entsprechende verbilligte Finanzierungslinien geben können und geben, wenn entsprechende ESG-Daten zur Verfügung stehen.
Also ich sehe es genauso. Zusammenfassend ist es letztendlich, wenn sich Unternehmen diesem Thema jetzt annehmen, ist es definitiv ein Wettbewerbsvorteil. Das muss man einfach mittel- und langfristig sehen. Also wer jetzt in diesen Bereich investiert, hat einfach später auch die entsprechenden Vorteile zu den anderen Unternehmen, die es jetzt vielleicht nicht sehen. Also das, finde ich, kann man so als Fazit vielleicht mitgeben, was wir jetzt so ein bisschen rausgearbeitet haben.
Super. Daten und Taten mit Bimano und Data Value Thinking.
Ja. Thomas, also klasse. Hat mir wirklich sehr, sehr gefallen. Danke für die Impulse. Alle Informationen, wie gesagt, legen wir unten in die Shownotes ab. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir vielleicht nochmal demnächst nochmal eine zweite Folge machen in dem Kontext. Wir haben ja genügend Punkte. Und vielleicht auch nochmal jemand anders da aus eurem Kontext mit reinnehmen. Und ich bedanke mich ganz herzlich und ich hoffe, für die Hörer war auch was dabei. Und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal. Vielen Dank.
Würde mich freuen. Vielen Dank. Ciao.
Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung.
Gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.